Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Thematisch gibt's heute wieder ein echtes Feuerwerk, sowohl viele gute Nachrichten, aber wir müssen auch jede Menge schmutzige Wäsche waschen. Hier die Übersicht. Zulassungszahlen, Fahrzeugbestand in Deutschland, neuer Super-Akku, neue Mercedes V-Klasse, neue Features für VW ID-Modelle, Mazda 6 LFP-Gate, Gerichtsurteil zum Schnellladen an Raststätten, Preisaufschlag fürs Deutschlandnetz, 29-Cent-Aktion und Wassermarsch. Zulassungszahlen. Im Februar wurden in Deutschland ca. 211.000 Pkw neu zugelassen. Der Monat liegt damit ca. auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Mit dabei waren auch 46.275 E-Autos, was einem Anteil von 21,9% am Gesamtmarkt entspricht. Der E-Automarkt zeigt sich damit weiterhin stabil und deutlich weniger schwankend als noch in den Vorjahren. Seit Oktober liegen die prozentualen Anteile relativ konstant im Bereich von 21-22%. Einen echten Effekt der angekündigten neuen Förderung sehen wir damit noch nicht, wobei natürlich bei den meisten Modellen eine gewisse Lieferzeit eingeplant werden muss und sich deswegen solche Verkündungen erst zeitversetzt zeigen. Besonders spannend wird in den nächsten Monaten dabei auch, ob es eine sichtbare Verschiebung in den Neuzulassungen hin zu mehr privaten Käufern gibt. Dazu gleich noch mehr Zahlen und Grafiken im nächsten Thema. Schauen wir jetzt noch auf die erfolgreichsten Modelle im Februar. Dort sehen wir ein weitgehend bekanntes Bild. Die Plätze 1 bis 5 gehen an VW und Skoda. Auf Platz 6 der Mercedes CLA, gefolgt vom Tesla Model Y auf 7. Hier gibt es ja aktuell auch eine Preissenkung von 3.000 Euro auf ausgewählte Varianten, darunter auch das neue Basismodell. In Verbindung mit einer 0% Finanzierung könnte das dazu führen, dass im März hierzulande ein paar mehr Model Y verkauft werden. Das Preissegment unter 30.000 Euro ist immerhin mit 3 Modellen in den Top 20 vertreten. BYD Dolphin Surf auf Platz 10, Hyundai Inster auf Platz 15 und der Citroën EC3 auf 16. Fahrzeugbestand in Deutschland. Alle Jahre wieder gibt es vom Kraftfahrtbundesamt nicht nur Daten zu den Neuzulassungen, sondern auch zum Fahrzeugbestand in Deutschland mit Stichtag 1. Januar 2026. Insgesamt waren etwas über 61 Millionen Kraftfahrzeuge registriert, davon ca. 49,5 Millionen Pkw. Der Bestand an Pkw stieg dabei gegenüber dem Vorjahr um 0,3%. Das Durchschnittsalter liegt bei 10,9 Jahren und 88,3% der Pkw sind auf private Halter zugelassen. Uns interessiert natürlich auch die Bestandsentwicklung bei den E-Autos. Hier wurde mit den Dezember-Zulassungen erstmals die Marke von 2 Millionen geknackt. Konkret zum Stichtag 2.034.260 Stück im Bestand. Innerhalb eines Jahres wuchs der Bestand damit um 23% und erreichte einen Anteil von 4,1% aller PKWs. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich aber auch weiterhin ein großer Abfluss von jungen Gebrauchtwagen ins Ausland. Denn die Summe der Neuzulassungen lag ja im letzten Jahr bei ca. 545.000 E-Autos. Der Bestand ist aber nur um 383.000 angewachsen. Rechnerisch fehlen also ca. 30% der E-Auto-Neuzulassungen, die den Bestand nicht erhöht haben. Aber diesen Trend kennen wir aus den Vorjahren bereits. Außerdem möchte ich euch noch ein paar spannende langjährige Entwicklungen aus den Zulassungszahlen zeigen. Zum einen gibt es regelmäßig Fragen in den Kommentaren, nämlich die Verteilung von privaten und gewerblichen Neuzulassungen bei E-Autos. Deshalb heute mal die passende Grafik, veröffentlicht von der Nationalen Organisation für den Wandel in der Mobilität. Hier sehen wir, dass die Verteilung zwischen privat und gewerblich in den Neuzulassungen in den Jahren 2021 und 2022 oft um den Bereich 50-50 herum schwankt. In den letzten Monaten lagen die gewerblichen Zulassungen dagegen wieder im Bereich 60-67%. Zum Vergleich dazu mal noch die klassischen Dienstwagen aus dem Bereich der Plug-in-Hybride. Hier liegt der Anteil der gewerblichen Zulassungen seit dem Auslaufen des Umweltbonus bei relativ konstant 75-80%. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ergibt sich ein ganz anderes Bild, hier gemessen an den sogenannten Umschreibungen auf neue Halter. Hier sehen wir, dass die meisten E-Autos beim Wechsel der Zulassung ins Lager der Privatkunden gehen und dort verbleiben. Die Privatkundenquote bei Besitzumschreibungen lag zuletzt oft im Bereich 85%. Spannende Entwicklung gibt's auch im Bereich der Fahrzeugsegmente bei den Neuzulassungen. Kleinstwagen und Kleinwagen sind hier im oberen Teil dargestellt und wir sehen eine dramatische Abnahme dieser Segmente. 2021 kamen beide zusammen oft noch auf 50-60%. Aber offenbar haben zwischenzeitlich viele Hersteller etwas die Lust an diesem Segment verloren. In den vergangenen Monaten waren es in Summe oft nur noch 10% für Klein- und Kleinstwagen bei E-Autos. Aber fürs laufende Jahr 2026 ist hier eigentlich wieder eine Trendwende zu erwarten. Zum einen kommen fast alle Hersteller mit neuen Modellen im Segment. Zum anderen ist der prozentuale Hebel der neuen Förderung bei einem günstigen E-Auto natürlich viel größer als bei einem teuren Auto. Die nächste Grafik passt ins Bild und zeigt den SUV-Boom bei E-Autos von zuletzt 50-60% Marktanteil. Neuer Superakku. Tja, die Ankündigung oder Vorstellung neuer sogenannter Superakkus werden von Batterieinsidern seit vielen Jahren nur noch mit einem gelangweilten Gähnen quittiert, naja, zumindest einer soliden Skepsis. Der Weg von der kleinen Zelle aus dem Labor auf die Straße in einen Akku eines E-Autos ist lang, teuer und viele Prototypen bleiben mangels Machbarkeit auf der Strecke. Wenn aber Branchenriesen wie Kettle oder BYD Ankündigungen machen, dann schaut die Welt natürlich genauer hin, weil hier die Marktführung meist greifbar ist, so auch jetzt. BYD beseitigt letzte Hürden der Elektromobilität, Blade Batterie 2.0 und Flash Charging setzen globale Maßstäbe, heißt es in einer aktuellen Pressemeldung. Die neue Generation der Blade Batterie setzt dabei weiterhin auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit verbesserter Energiedichte und längerer Lebensdauer. In chinesischen Medien ist sogar von einer lebenslangen Garantie die Rede. BYD beschreibt zum einen einen deutlich verringerten Innenwiderstand und somit weniger Wärmeentwicklung. Beim Schnellladen setzt man neue Maßstäbe 10-70% in gerade mal 5 Minuten. Eine Vollladung auf 97% soll in 9 Minuten möglich sein. Auch bei extremer Kälte verlängern sich diese Ladezeiten nur minimal. Die passenden Ladestationen, sogenannte Flash Charger mit bis zu 1500 kW Ladeleistung, liefert BYD gleich mit. Über 4000 wurden in China bereits aufgestellt. Bis Jahresende sollen es 20.000 Stück sein. Den passenden Netzpuffer gibt's natürlich gleich von BYD mit dazu. Denn zumindest hierzulande sind 1500 kW ca. das, was normalerweise an Leistung für einen gesamten mittelgroßen Ladepark zur Verfügung steht. Zum Rollout heißt es in der Meldung, BYD hat sich zudem vorgenommen, seine Flash-Charging-Stationen weltweit zur Verfügung zu stellen. Auch beim Thema Sicherheit setzt man hohe Maßstäbe, ein thermisches Durchgehen sei weitgehend ausgeschlossen, auch beim Kurzschließen mehrerer Zellen. Auch das Testlabor setzte noch einen drauf im wörtlich weltweit ersten kombinierten Flash-Charging- und Nagelpenetrationstest. Hier wurden also Zellen unter maximaler Belastung mechanisch zerstört. Premiere feiert der neue Akku in der BYD Premium Marke Denza, konkret im Z9 GT, einem Shooting Brake. Nach chinesischem Testzyklus schafft das Auto über 1000 Kilometer. Die Spezifikationen für Europa sollen in wenigen Wochen vorgestellt werden. Neue Mercedes V-Klasse. Tja, angesichts der BYD-Schlagzeilen wirken diese Zahlen hier wohl gleich eine Nummer kleiner. Aber wenn man sich die Eckdaten anschaut, dann ist Mercedes auch hier in dieser Klasse ein großer Wurf gelungen. Der neue Mercedes VLE kommt dabei mit den Leistungsdaten normaler PKW aus dem Top-Segment, wahlweise als Familienbomber, Luxusliner, Shuttle-Fahrzeug und demnächst vielleicht auch als Arbeitstier oder Camper-Ausbau. Der neue VLE basiert dabei auf der neuen VAN.EA-Plattform. Die Fahrzeuge wurden in den letzten Monaten intensiv getestet und es gab jede Menge Einsendungen in der Erlkönigschau. 115 Kilowattstunden nutzbare Energie sorgen im besten Fall für über 700 Kilometer Normreichweite. Das 800-Volt-System ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 320 kW und schafft trotz der großen Batterie Ladezeiten für 10-80 in nur 25 Minuten. Der Konfigurator bietet 3 Sitzreihen mit wahlweise 6, 7 oder 8 Sitzplätzen. Der Frontantrieb leistet 200 kW. Der Allradantrieb mit 305 kW beschleunigt das Auto in nur 6,5 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Zu den Ausstattungshighlights zählt sicherlich das elektrisch ausfahrbare 80 cm Display für die Unterhaltung der Mitfahrer auf den hinteren Plätzen, zum Beispiel zur Teilnahme an Videokonferenzen, Filme schauen oder für Videospiele. Bei den Preisen nennt Mercedes bisher nur Richtwerte. So soll der Frontantrieb in Serienausstattung inklusive Advanced Plus Paket als Siebensitzer ab ca. 79.000 Euro kosten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann noch eine Basisversion mit 80 Kilowattstunden LFP Akku folgen, bei der die Listenpreise dann voraussichtlich unterhalb 70.000 Euro starten. Neue Features für VWs ID-Modelle. Am Donnerstag verkündete VW eine umfangreiche Modellpflege für mehrere ID-Modelle mit dem Wechsel auf das neue Modelljahr 2027. Produktionsbeginn ist dann meist im Sommer. Der ID.3 wird dabei abgelöst vom ID.3 Neo. Dieses Auto soll Mitte April vorgestellt werden. Für die Modelle ID.4, 5 und 7 soll der Konfigurator in Kürze auf das Modelljahr 2027 umgestellt werden. Basis ist dann die neue ID-Software Generation 6. Ein Update älterer Fahrzeuge auf dieses Niveau wird nicht möglich sein. Neu mit dabei ist das sogenannte One-Pedal-Driving und ein digitaler Fahrzeugschlüssel. Der neue Travel Assist bietet jetzt auch eine Ampelerkennung und auch Reaktion sowie den automatischen Spurwechsel schon ab 65 km pro Stunde. Neu ist auch eine sogenannte Abbiegebremsfunktion, die Frontalcrash beim Abbiegen verhindern soll, egal ob man selbst den Fehler macht oder der Gegenverkehr einen schneidet. Ausstattungsabhängig gibt es auch einen Rückfahrassistenten, der einen die letzten 50 Meter automatisch zurückführt, wenn man sich in einer engen Gasse quasi festgefahren hat und sich alleine nicht wieder raustraut. Das Bedienkonzept wurde optimiert und es gibt wieder Drucktasten am Lenkrad. Die Wärmepumpe kann jetzt auch die Abwärme aus dem Antriebsstrang mitnutzen. Eines der Highlights ist sicher auch die neue V2L-Funktion zur Versorgung mobiler Verbraucher über eine normale Steckdose im Innenraum bis 3,6 kW Leistung. Diese Funktion ist übrigens auch während eines aktiven DC-Ladevorgangs am Fahrzeug nutzbar. Man kann sich also sogar während des Ladestopps seinen eigenen Kaffee kochen. Zusätzlich gibt es noch einen Adapter, den man von außen an den Ladeanschluss anstecken kann.
Die Steckdose befindet sich übrigens im Kofferraum und ist Serie bei allen ID.4 und 5 mit Infotainment-Paket und ID.7 mit Interieurpaket. Diese Option ist serienmäßig bei allen neuen ID.4, 5 und 7. Der passende Adapter kostet 175 Euro.
Bei den Basismodellen ID.4 und 5 Pure gibt es auch Verbesserungen beim Antrieb. Der neue Motor APP350 leistet 140 kW und ist deutlich effizienter. Zusammen mit dem neuen 58 kWh LFP-Akku steigt die Reichweite um ca. 40 km. Tja, und hoffentlich beherrscht VW das Thema LFP besser als der Kandidat im nächsten Thema. Mazda 6 LFP-Gate. Seit einigen Monaten laufen in Deutschland die Auslieferungen des neuen Mazda 6e. Insgesamt verzeichnet das Modell hierzulande bereits über 2000 Zulassungen. Mazdas neues Elektroflaggschiff überzeugt dabei mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einem hochwertigen Innenraum. Was die Technik angeht, ist die Elektroplattform quasi ein Zukaufteil des chinesischen Herstellers Chang'an. Es gibt zwei Batterievarianten, wobei der kleine Akku eine LFP-Zellchemie bietet. Und diese Lithium-Eisenphosphat-Zellen stellen an den Hersteller einige besondere Herausforderungen. Konkret geht es um die Abschätzung des verbleibenden Energiegehalts des Batteriemanagements, was wegen der flachen Spannungskurve etwas komplexer ist als bei NMC-Batterien. Dieser Umstand ist aber in der Branche allgemein bekannt und eigentlich gut lösbar. So hat Tesla bereits vor 5 Jahren solche Batterien eingeführt, auch mit massiven Startschwierigkeiten. Wir hatten damals in einer großen Technikreportage berichtet. Wenige Wochen später folgte ein Software-Update, das die Probleme in beeindruckender Weise löste. Auch dazu gab es dann nochmal ein Video von uns. Allerdings fallen zuletzt immer wieder insbesondere chinesische Marken damit auf, das Thema nicht im Griff zu haben und Autos mit mangelhafter Software auf den Markt zu werfen. So hatten wir über plötzlichen Leistungsverlust bei Smart-Modellen mit der kleinen Batterie berichtet. Dort sollte das Thema inzwischen gelöst sein. Ich selbst wäre mal in einem Maxus Edeliver 9 Transporter auf der Autobahn mit 40 km angezeigter Restreichweite fast liegen geblieben. Hier scheint sich der Hersteller allerdings weniger für bereits verkaufte Fahrzeuge zu interessieren. Und diese Woche gab es Zuschauerpost von Tobi. Er war mit seinem Mazda E6 auf der Autobahn unterwegs, eigentlich mit reichlich Reserve zum nächsten Ladestopp, als das Auto plötzlich die angezeigte Reichweite stark nach unten korrigierte. Innerhalb von 3 Minuten beschreibt er einen Dropdown von 20 auf 0% Ladestand. Zum Glück konnte er spontan von der Autobahn abfahren und nachladen. Als Besitzer ist er seitdem massiv verunsichert und wusste nicht, was da passiert war. Und so wie es sich gehört, führte der erste Weg natürlich nicht in den Next-Move-Kummerkasten, sondern in die Werkstatt des Händlers. Tobi schrieb mir: Der Mazda-Händler in meiner Nähe hat das Fahrzeug ausgelesen und natürlich nichts finden können. Er meinte jedoch, dass Mazda in der Datenbank dazu nichts hätte, ich somit der Einzige in Deutschland mit dem Problem sein würde. Er würde sich melden. Als 4 Wochen nichts passierte, fragte ich erneut an, was denn nun passiert. Ich sollte ihm alles nochmal schildern und er wollte das an Mazda Deutschland melden. Und seitdem, 2 Wochen, ist wieder einmal Funkstille. Also 6 Wochen Ratlosigkeit bei Mazda. Mir war natürlich sofort klar, wo die Ursache liegen könnte und meine Nachfrage, ob es sich denn zufällig um die Variante mit der kleinen Batterie, also LFP-Zellen handelt, bestätigte sich auch. Denkbar wäre natürlich auch ein Defekt, sprich eine fehlerhafte Batteriezelle. Aber der Einsender ist keineswegs der einzige Fall und meine Einschätzung, dass es sich um einen Serien-Softwarefehler im Batteriemanagement handelt, scheinen andere Vorfälle zu bestätigen. So gibt es im ADAC-Mangelforum einen weiteren Eintrag. Akku sinkt innerhalb von 2 Minuten von 22 auf 0% bei Temperatur von 0 Grad Celsius. Fehler konnte vom Autohaus nicht ausgelesen werden. Inzwischen sind auch die ersten Pressefahrzeuge unterwegs und auch hier hat es gleich 2 Promis auf der Autobahn erwischt. Zum einen Björn Nyland. Er wäre auf seiner 1000-Kilometer-Challenge fast liegen geblieben. Obwohl der Akku über 13 Grad Celsius Temperatur hatte, gab es bei einem Ladestand von 21% Einbrüche bei den Zellspannungen auf 2,54 Volt. Wem diese Zahl nichts sagt, diese 2,5 Volt sind relativ nah an der typischen Abschaltspannung für diese Zellchemie, aber das Auto meint zu diesem Zeitpunkt noch ca. 60 Kilometer fahren zu können. An dieser Stelle ist das Kind natürlich schon längst in den Brunnen gefallen, der eigentliche Fehler passierte also früher.
Es zeigt aber auch, dass die Korrektur in der Anzeige eigentlich schon etwas früher erfolgen könnte.
Der Testwagen hatte übrigens bereits 7300 Kilometer auf der Uhr, insofern eigentlich genug Gelegenheit für das Batteriemanagement, den eigenen Akku gut kennenzulernen. Die bei Björn Nyland außerdem gezeigte Spannungsdifferenz von immerhin 0,5 Volt zwischen verschiedenen Zellen könnte natürlich auch für ein schlechtes Balancing oder eine schwache Zelle sprechen. Nach dem, was ich aber über LFP-Zellen gehört habe, sind solche Spannungsdifferenzen zwischen Zellen am oberen und unteren Ende der Ladung oder Entladung durchaus normal. Nylands Worte nach dem Dropdown: That was the scariest shit ever. Zweites Opfer, Chris alias Carmaniac. Auch er war vom Verhalten seines Mazda 6e-Testfahrzeug sehr überrascht. Scheiße, Alter, sowas hatte ich noch nie, waren seine Worte. Nur als kurze Eindrücke, die emotionalen Einlassungen der beiden dauern natürlich einige Minuten an. Wer will schon auf der Autobahn liegen bleiben?
In einem zweiten Video konnte Björn Nyland übrigens das gleiche Auto kontrolliert ohne diesen Bug leer fahren. Im unteren Bereich war die Leistung stark gedrosselt, was grundsätzlich auch erforderlich ist, um ein Abschalten zu verhindern. Allerdings fehlt die passende Anzeige im Fahrzeug, beziehungsweise die Schildkröte kommt erst dann, wenn fast nichts mehr geht. Die Spannung wurde bis ca. 2,2 Volt heruntergefahren. Allerdings war er bei dieser Testfahrt deutlich langsamer unterwegs und es war auch wärmer. Nach meiner vorläufigen Einschätzung handelt es sich bei dem Bug also um ein Winterautobahnproblem. Dieses Szenario wird offenbar vom BMS nicht sauber erfasst.
Insgesamt sind die geschilderten Vorfälle aus meiner Sicht ganz klar als sicherheitskritisch einzustufen. Und wenn die Händler keinen Fehler finden und der Hersteller nicht wenigstens mal das Problem anerkennt oder Handlungsbedarf einräumt, dann gibt es von mir eine klare Empfehlung, und zwar Meldung an das Kraftfahrtbundesamt zu machen. Mir fehlt ehrlich gesagt das Verständnis, wie man heutzutage noch sowas auf den Markt werfen kann. Der Mazda 6 war wochenlang mit vielen Fahrzeugen auf Deutschlands Straßen im Testbetrieb und es gab jede Menge Erlkönig-Einsendungen in unserem Insider-Postfach. Solche Probleme können eigentlich nicht unentdeckt bleiben. Und Mazda hat jetzt natürlich das Problem, dass sie darauf warten müssen, dass die Chinesen das Problem beheben. Und man muss klar sagen, auffällig waren bei dieser Thematik zuletzt immer wieder chinesische Hersteller. Wenn euch sowas mal, egal mit welchem Auto, auf der Autobahn passiert, dann sofort auf die rechte Spur und Warnblinker an, Tempo sofort drosseln auf 50 km pro Stunde, beziehungsweise wenn das Auto noch weniger zulässt, dann auch auf den Standstreifen fahren und die nächstmögliche Ausfahrt von der Autobahn runter. So würde ich es zumindest machen. Gerichtsurteil zum Schnellladen an Raststätten. Manche Dinge dauern etwas länger und manchmal finden sie ein sehr überraschendes Ende. Beides durften wir diese Woche erleben. In der Klage von Fastnet gegen die Autobahn GmbH und damit indirekt ja gegen die Bundesrepublik Deutschland hat das Oberlandesgericht Düsseldorf diese Woche sein Urteil verkündet. Das Verfahren zog sich fast 4 Jahre, 4 Jahre, in denen nahezu ein Ausbaustopp an Deutschlands Autobahnraststätten herrschte. Im Kern ging es darum, ob die Ladeinfrastruktur an Deutschlands Autobahnraststätten ausgeschrieben werden muss. Das war im Zuge der Vergabe in den Jahren vor 2022 nämlich nicht der Fall. Die Tank- und Rast GmbH und die Ostdeutsche Autobahntankstellen hatten sich auf die bestehenden Tankstellenkonzessionsverträge mit der Autobahn GmbH des Bundes berufen. Diese ursprünglich für den Betrieb von Tankstellen beschränkten Konzessionen wurden nachträglich ohne Ausschreibung um die Errichtung von Ladepunkten erweitert. Somit konnte also der Quasi-Monopolist Tank und Rast entscheiden, wer Schnellladestationen bauen darf und wer nicht. Zu den Auserwählten zählte damals übrigens auch Ionity. Aktuell befinden sich übrigens 4 der 5 deutschen Top-Standorte für schnelles Laden auf Autobahnraststätten. Diese Top-Auslastung hat natürlich noch mehrere Gründe, nämlich zum einen, dass Ionity über das Abo grundsätzlich sehr attraktiv ist. Außerdem durfte Ionity die Standorte im Zuge des Klageverfahrens nicht weiter ausbauen und Wettbewerb gab es ja zuletzt auf Autobahnraststätten auch kaum wegen der Klage. Ein paar andere Betreiber kamen aber zwischenzeitlich auch zum Zuge. So gab es im August 2022 eine Pressemitteilung zu einer Kooperation von Mehr und Tank und Rast zum Ausbau von Schnellladestationen an Autobahnraststätten. Und noch im Dezember 2024 stieg Tank und Rast dann selbst ins Geschäft ein und gründete mit Mobility Charging ein eigenes Tochterunternehmen für den Aufbau und Vertrieb von Ladeinfrastruktur, wobei der Name durchaus so gewählt ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man es richtig ausspricht. Mobility vielleicht. Auch die eigene App performt nicht. Im Play Store gibt es gerade mal 67 Bewertungen, im Schnitt 2 Sterne. Von mir gab es nur einen, denn wenn ich in der Mobility App den passenden Filter setze, um nur die eigenen Stationen von Mobility zu sehen, bleibt auf der Landkarte nichts, obwohl das Unternehmen aktuell ca. 25 Standorte entlang der deutschen Autobahn betreibt. Zwischenzeitlich wurde das Klageverfahren sogar an den EuGH verwiesen und die Tendenz war zwischenzeitlich deutlich zu Ungunsten der Kläger. Selbst Tesla, die ursprünglich gemeinsam mit Fastnet geklagt hatten, zogen sich damals aus dem Verfahren zurück. Diese Woche dann der Paukenschlag in Düsseldorf. Dem Antrag von Fastnet wurde vollumfänglich stattgegeben. Die bisherige Vergabepraxis war damit rechtswidrig und das Urteil ist bereits rechtskräftig. In der Pressemitteilung des Gerichtes heißt es zur Begründung, das Recht, Tankstellen für Benzin- und dieselgetriebene Kraftfahrzeuge zu betreiben, umfasse nicht auch das Recht, Schnellladesäulen für batteriegetriebene Elektrofahrzeuge zu betreiben. Es sei auch nicht erforderlich gewesen, die ursprünglichen Konzessionen, um den Betrieb von Schnellladeinfrastruktur zu erweitern. Die Tankstellen und Raststätten könnten weiter betrieben werden, ohne dass die Betreiber auch Schnellladeinfrastruktur anböten. Und weiter, sollte die Autobahn GmbH weiterhin Schnellladeinfrastruktur an den Bundesautobahnen errichten lassen wollen, muss sie nun ein Vergabeverfahren durchführen. Das heißt, einen Rückbau der bestehenden Ladeinfrastruktur werden wir vermutlich nicht erleben. Die Autobahn GmbH hat aber bereits angekündigt, eine Ausschreibung für neue Ladestationen an Deutschlands Autobahnraststätten jetzt schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Preisaufschlag fürs Deutschlandnetz. Heute wird es echt bizarr beim Thema Ladepreise. Sowas Dreistes habe ich noch nicht erlebt. Man könnte auch sagen, Geschäftsmodell Wegelagerer 2.0. Aber der Reihe nach. Der Ausbau von Schnellladestationen im sogenannten Deutschlandnetz nimmt jetzt immer mehr Fahrt auf. Insgesamt zeigt die Deutschlandkarte der NOW ca. 225 Standorte in Betrieb. Ca. 130 weitere Standorte befinden sich aktuell bereits in Bau. Staatlich gefördert wird dabei nicht nur der Aufbau der Stationen, sondern auch die laufenden Betriebskosten über viele Jahre. Zu Beginn der Ausschreibung war ursprünglich eine sogenannte atmende Preisobergrenze von damals 44 Cent pro Kilowattstunde vorgesehen, die man aber aus rechtlichen Gründen fallen lassen musste. Stattdessen wurden in die Ausschreibung diverse Fairness-Kriterien aufgenommen, die deutlich konkreter sind als die interpretierbaren Vorgaben aus der entsprechenden EU-Richtlinie A4. Im Deutschlandnetz gilt sinngemäß für den Verkauf von Kilowattstunden gleicher Preis für alle. Was dann am Ende preislich dabei rausgekommen ist, damit haben wir uns auch hier auf dem Kanal in der Vergangenheit schon häufiger kritisch auseinandergesetzt. So zeigt zum Beispiel eine Pressemitteilung von BayWa zur Eröffnung eines Deutschlandnetz-Ladeparkes in Deckendorf eine Preistafel mit wahlweise 59 oder 69 Cent. Den günstigen Preis gab es damals nur mit BayWa-Card, die monatlich gerade mal 99 Cent kostet. Diese preisliche Differenzierung hatten wir schon damals kritisiert. Inzwischen hat BayWa im Deutschlandnetz bereits 11 Standorte errichtet, alle in Bayern, betreibt darüber hinaus aber auch viele eigene Standorte. Bei den Preisen gab es in den letzten Tagen aber offenbar eine gravierende Änderung. Ein Blick auf die BayWa-Homepage zeigt eine neue Preisliste für die BayWa-Card mit monatlich 99 Cent Grundgebühr. Das Schnellladen an BayWa-Stationen kostet damit 59 Cent pro Kilowattstunde. Lädt der Kunde allerdings an einer BayWa-Ladestation, die innerhalb des Deutschlandnetzes errichtet wurde und damit massiv gefördert wurde und wird, so kostet die Kilowattstunde plötzlich 1,07 Euro, also fast das Doppelte. Den Faktencheck an 2 Standorten haben für uns die Zuschauer übernommen. Hier zunächst eine Preistafel in Eichach und hier nochmal der Standort in Deckendorf mit den aktuellen Preisen. Tja, wie kann sowas sein? Der Hintergrund ist vermutlich, dass BayWa an allen seinen Stationen sehr hohe B2B-Preise aufruft. Das sind also die Preise, die andere Fahrstromanbieter im Einkauf bezahlen, wenn deren Kunden mit deren Ladekarten dort aufladen. Nach meiner Recherche liegt dieser Preis sogar bei 1,13 Euro, so wie hier zum Beispiel gut zu sehen beim Anbieter Charging Time, der diesen Einkaufspreis transparent im eigenen Produkt mit angibt. Der Ad-Hoc-Preis, also bei Zahlung mit Kreditkarte an BayWa-Stationen außerhalb des Deutschlandnetzes, liegt übrigens aktuell bei 79 Cent. Auch hier ist die preisliche Differenz zu den 1,13 Euro so hoch, dass es nach meiner Meinung ein offensichtlicher Verstoß gegen die EU-Vorgaben ist. Aber wie wir ja aus vielen anderen Beispielen hier auf dem Kanal wissen, schert sich die Branche aktuell nicht allzu viel um EU-Gesetze. Über ein laufendes Klageverfahren am Landgericht München dazu hatten wir aber kürzlich auch berichtet. Aber die Hüter über das Deutschlandnetz sind offenbar keine zahnlosen Tiger wie die EU-Verordnung und haben offensichtlich die Preisgleichheit eingefordert. BayWa hätte also die Wahl gehabt, die B2B-Preise zu senken. Damit hätte man allerdings die hohen Umsätze der Fremdkartennutzer quasi verloren. Solche Fremdkartennutzer sind in aller Regel Dienstwagenfahrer, denen der Preis der Ladestation völlig egal ist. Und diese hohen Umsätze wollte BayWa offensichtlich beibehalten, also hat man sich entschieden, den Preis im Deutschlandnetz für alle auf 1,07 Euro anzuheben, um so die Fairnesskriterien zu erfüllen. Aus meiner Sicht geht dieser Schlag ganz klar unter die Gürtellinie. Das grenzt an Missbrauch von Fördermitteln. Es ist eine Verarsche für den Steuerzahler und natürlich auch für das federführende Verkehrsministerium. Eine rechtliche Handhabe gegen derartige Machenschaften scheint es allerdings nicht zu geben. Mit solchen Preistafeln gewinnt man ganz sicher keine Neukunden fürs E-Auto. Im Gegenteil, man schreckt sie ab. Selbst mit den aktuellen Spritpreisen ist man noch deutlich günstiger unterwegs. Aber warum traut sich BayWa sowas überhaupt? Der Shitstorm kommt ja mit Ansage. Tja, weil sie es können. Und weil es funktioniert. Es gibt in Deutschland eine große Gruppe von Kunden, denen die Preise an Ladestationen völlig egal sind. Hauptsache die Ladekarte des eigenen Anbieters funktioniert. Viele dieser Kunden wissen auch gar nicht, was das Laden kostet. Und die Ladekosten werden teilweise am Monatsende automatisch über die Leasinggesellschaft mit abgerechnet. Ich weiß natürlich, dass nicht alle Dienstwagenfahrer so ticken. Aber offenbar sind es so viele, dass solche Geschäftsmodelle der Wegelagerei durchaus funktionieren und somit ein Wettbewerb auf der preislichen Ebene zwischen Anbietern unterwandert wird. Ich habe zwei Bitten an euch. Erstens, bitte ladet nicht an Ladestationen, wo solche Preise dran stehen, auch wenn ihr es nicht selbst zahlen müsst. Und zweitens, ladet überhaupt niemals und nirgendwo, wo ihr nicht vorher schon genau wisst, was euch Strom und Standzeit kosten. Die gute Nachricht: Das Ladegeschäft der BayWa steht zum Verkauf und kommt hoffentlich bald in bessere Hände. Aber das Thema ist noch nicht durch, denn BayWa hat schon reagiert, bevor die Sendung überhaupt ausgestrahlt wurde und heute den Ad-Hoc-Preis und den BayWa-Card-Preis für die Ladeparks im Deutschlandnetz um immerhin 21 Cent gesenkt auf 86 Cent. Immer noch nicht das, was wir sehen wollen, aber immerhin. Und vielleicht noch ein paar Hintergründe aus der Recherche. Wie kam es dazu? Wenn ja also jemand 1,07 Euro an seine Ladeparks dran schreibt, dann habe ich nicht mehr das Verlangen, irgendwie mit der Pressestelle noch zu kommunizieren, sondern dann heißt es bei uns eigentlich Abteilung Attacke. Und ich wollte natürlich auch Fotos haben von den Ladeparks, damit man auch diesen Preis auch sieht, weil ja die BayWa im Deutschlandnetz auch diese Preistafeln aufstellt. Und da ich vermutet habe, dass der Anbieter selber mir keine Fotos schicken wird, bin ich also auf die Suche gegangen und habe über Google Maps Standortrecherche betrieben und habe einiges an umliegenden Gewerbe angeschrieben, unter anderem auch die Freiwillige Feuerwehr Deckendorf, die genau gegenüber ist, und habe versucht, Fotos zu bekommen und bin dabei bei meiner Recherche aufgeflogen, weil ich nämlich an einen Waschanlagenbetreiber geschrieben habe, wo der Ladepark steht, und damit vermutlich den Grundstückseigentümer erwischt habe, der mein Anliegen an BayWa weitergeleitet hat. Es gab dann auch ein sehr freundliches Telefonat, wo ich aber natürlich mein Missfallen zum Ausdruck gebracht habe und auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit dem Thema angekündigt habe. Und heute sozusagen Sendung war schon im Kasten, kam die E-Mail. Und natürlich greifen wir es mit auf. Preissenkung 86 Cent. 29 Cent Aktion. Audi Charging will's mal wieder wissen und überrascht die Kunden über die Ostertage mit einer neuen Rabattaktion für alle deutschen Audi Charging Hubs. Im Zeitraum 24. März bis 2. April kostet die Kilowattstunde nur 29 Cent bei Ad-Hoc-Zahlung, also Direktzahlung an der Station per Kreditkarte, EC-Karte oder Apple bzw. Google Pay. Das Angebot gilt für Fahrzeuge aller Marken. Wichtig zu wissen: American Express-Karten werden nicht akzeptiert und nach 45 Minuten fällt zusätzlich noch eine Standgebühr an. Aktuell sind in Deutschland Audi Charging Hubs in Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Berlin, Düsseldorf, Kiefersfelden und zweimal München live. Die Standorte in Nürnberg und München-Westkreuz bieten zusätzlich eigene Lounges. Die Standortseite habe ich euch unter dem Video mit verlinkt. Bei einem Preis von 29 Cent pro Kilowattstunde sollte man natürlich damit rechnen, dass es auch mal etwas voller werden könnte. Zuschauer berichteten mir, dass bei der letzten Audi-Aktion zum gleichen Preis zeitweise sogar die Pufferspeicher an den Stationen leergesaugt waren, was Audi wohl so noch nicht erlebt hatte. Wassermarsch. Gelegentlich hatte ich ja schon darüber berichtet, dass ich in meiner Freizeit die Initiative Leipzig-Gießt unterstütze. Hier vernetzen sich Mitstreiter, die in den Sommermonaten Stadtbäume in ihrem Wohnumfeld zusätzlich gießen. Vor allem junge Stadtbäume brauchen viele Jahre, um den Sprung aus der Baumschule hin zum harten Alltag am Straßenrand zu schaffen und sich am Standort zu etablieren. Leipzig-Gießt hat unter anderem eine App entwickelt, die unter Berücksichtigung der Regenmengen die Bedürftigkeit einzelner Bäume anzeigt. Wer Bäume gießt, kann das entsprechend auch eintragen. Im besten Fall erfolgt das Gießen natürlich mit Regenwasser, das man zum Beispiel in 1000 Liter IBC-Containern sammeln kann. Wie man so einen Container an ein Fallrohr anschließt und was dabei zu beachten ist, dazu hatte ich letztes Jahr auch einen kleinen Workshop angeleitet. Ob und wie viel Wasser die Bäume im Sommerhalbjahr zusätzlich benötigen, hängt übrigens auch davon ab, wie viel es im Winter und früher geregnet hat. Und zumindest in weiten Teilen Mitteldeutschlands waren die Monate seit November relativ trocken. Die ungleiche Verteilung der Niederschläge übers Land zeigt übrigens auch der UFZ-Dürremonitor. Weiß ist der Normalbereich und je bunter die Farben, umso größer das Wasserdefizit im Boden. Fürs laufende Jahr möchte die Initiative Leipzig-Gießt 100 weitere IBC-Container aufstellen. Außerdem soll ein Gießrad zur offenen Nutzung angeschafft werden. Beides kann aktuell aber nur spendenbasiert erfolgen. Insofern würde ich mich freuen, wenn sich auch im Kreise der Nextnews-Zuschauer ein paar Unterstützer finden. Den Link zur Aktion mit Spendenmöglichkeit und weiteren Infos habe ich euch unter dem Video in der Infobox mit eingefügt. So viel für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Sendung.